Ja, liebe Geschwister in Christus, wir kommen von Karfreitag her. Für die Jünger war das ja ein ganz besonderer Tag, das totale Chaos der Gefühle. Da waren sie jahrelang mit Jesus unterwegs, sie haben ja alles hinter sich gelassen, was ihr Leben vorher ausgemacht hat. Sie haben vielleicht von einer großen Zukunft geträumt, von der Bewunderung der Massen in Israel. Vielleicht haben sie davon geträumt, dass sie Israel befreien können. Sie ziehen nach Jerusalem, voller Tatendrang. Endlich geht's los, der Tag des Heils ist da. Gott wird sein Reich aufrichten. Alles wird gut. Und dann lösen sich die Träume in Wohlgefallen auf, beziehungsweise in Luft. Und es zerschlagen sich für die Jünger erstmal alle Hoffnungen. Da intrigieren die Politiker. Es kommt zu einem Schauprozess. Jesus wird ganz schnell hingerichtet. Für die Jünger ist alles umsonst gewesen. Sie verstecken sich traurig im hinterletzten Zimmer, damit sie ja niemand entdeckt. Sie liegen gefühlt am Boden. Sie stehen vor dem Scherbenhaufen ihres Lebens. Die Bibel berichtet an vielen Stellen von ähnlichen Situationen. 1000 Jahre vorher gibt es eine Frau namens Hanna. Sie war ein aufgewecktes Mädchen. Sie war voller Tatendrang, wie sie die Welt verändern kann. Sie hat einen tollen Mann geheiratet, die Liebe ihres Lebens, Elkana, der ihr den Himmel zu Füßen gelegt hat. Sie haben geträumt von einem tollen Leben, von der Bewunderung ihrer Umgebung und von vielen Kindern, die von ihrer Liebe Zeugnis geben sollten. Aber dann kam alles anders. Hanna wurde nicht schwanger und Elkana hat sich dann eine zweite Frau genommen, mit der er viele Kinder hatte, was dann natürlich zu vielem Getuschel über Hanna geführt haben dürfte. Von ihrer Rivalin hat Hanna die volle Breitseite abbekommen, was Frauen an Demütigungen zufügen können. Hannas Kinderlosigkeit war in der damaligen Zeit eine Schande. Sie war ausgestoßen aus der Gesellschaft. Und natürlich hat sich Hanna dann auch von Gott verlassen gefühlt. Sie war verzweifelt. Sie hat sich gestraft gefühlt von Gott. Ich kann mich da gut einfühlen in die Hanna. Und vielleicht gibt's ja auch den einen oder anderen unter uns, der das auch kann. Da hat man schon seit Jahren auf etwas gewartet und nichts ändert sich. Seit Jahren eine Krankheit, seit Jahren Frust, seit Jahren hängt irgendein Fehler, den man begangen hat, einem hinterher. Und nichts ändert sich. Da will ich so gerne mit vollem Einsatz meine Träume in die Tat umsetzen. Aber die Verhältnisse, sie sind nicht so. Dann werde ich traurig, dann stecke ich im finsteren Tal. Woher kommt mir die Hilfe? Und dann kommt unser Predigttext heute. Er steht im ersten Buch Samuel, Kapitel 2, der Lobgesang der Hanna. Und Hanna betete und sprach: Mein Herz ist fröhlich in dem Herrn, mein Haupt ist erhöht in dem Herrn. Mein Mund hat sich weit aufgetan, wider meine Feinde, denn ich freue mich deines Heils. Es ist niemand heilig wie der Herr, außer dir ist keiner und ist kein Fels wie unser Gott ist. Lasst euer großes Rühmen und Trotzen, freches Reden gehe nicht aus eurem Mund, denn der Herr ist ein Gott, der es merkt. Von ihm werden Taten gewogen. Der Bogen der Starken ist zerbrochen und die Schwachen sind umgürtet mit Stärke. Die da satt waren, müssen um Brot dienen, und die Hungerlitten hungert nicht mehr. Die Unfruchtbare hat 7 geboren, und die viele Kinder hatte, welkt dahin. Der Herr tötet, und er macht lebendig. Er führt hinab zu den Toten und wieder herauf. Der Herr macht arm und macht reich. Er erniedrigt und erhöht. Er hebt auf den Dürftigen aus dem Staub. Und er erhöht den Armen aus der Asche, dass er ihn setze unter die Fürsten und den Thron der Ehre erben lasse. Dieser Text könnte auch im Psalter stehen. Es ist ein Psalm. Kraftvoll, triumphierend, voller Freude. Wie kann es zu einem solchen Text kommen, wenn doch Hannas Situation eine ganz andere war? Zunächst einmal hat sich Hanna eben nicht von der Traurigkeit überwinden lassen. Sie hat sich nicht eingerichtet in ihrer Trauer. Sie hätte ja auch sagen können, die anderen sind so böse zu mir. Ich bin nichts wert, ich kann nichts. Sie hätte sich im stillen Kämmerlein verstecken können und starr vor sich hinstieren. Aber sie ist weitergegangen. Sie ist aktiv geblieben. Sie hat gebetet mit ihren verzweifelten Worten. Sie ist sogar in den Tempel gegangen und hat ihren ganzen Frust bei Gott abgeladen. Sie hat ihren Blick auf Gott gerichtet. Sie hat sich an Gott gewandt. Sie ist Gott treu geblieben in allem. Und sie hat darauf vertraut, dass auch Gott seinem Wort treu bleiben wird. Sie hat darauf vertraut, dass Gott alles zum Guten wenden wird. Und so hat sie schließlich Gottes Kraft erlebt. Gottes lebensspendende Kraft ist ihr zu Hilfe gekommen. Das Wunder ist geschehen. Hanna ist schwanger geworden und sie hat einen Sohn bekommen. Und so hat sich ihre Situation komplett gewandelt. Vorbei sind die Verdächtigungen, die Sticheleien. Vorher war sie für ihre Umgebung tot. Und jetzt ist sie ins Leben zurückgekehrt. Vorher hat sie vielleicht die Augen niedergeschlagen. Doch jetzt kann sie wieder frank und frei umherblicken. Gott hat sie wieder aufgerichtet. Für Hanna wirkt diese Erfahrung tatsächlich wie eine Rückkehr vom Tod ins Leben. Für Hanna war diese Mutterschaft eine Auferstehung. Und das Besondere, Hanna bleibt wieder nicht bei sich selber. Hanna blickt von sich weg. Sie betet. Hanna sieht das Gebet nicht nur als Maschine zur Erfüllung ihrer Wünsche. Hanna sieht das Gebet als Möglichkeit, mit Gott im Gespräch zu bleiben. Die Erfüllung ihrer tiefsten Wünsche, das ist nicht das Produkt ihrer eigenen Stärke. Sie hat ja selbst lang genug erlebt, dass sie nichts hat ändern können. Sie schlägt sich nicht auf die Brust. Ach, was bin ich toll, was habe ich jetzt geleistet? Hanna bleibt demütig. Sie wendet sich an Gott. Sie dankt Gott. Nicht sie selbst hat das neue Leben geschaffen. Nicht sie selbst war die Macherin, die sich selbst verwirklichen konnte. Sie weiß, dass es nun doch geklappt hat. Das war Gottes Gnade. Gott lässt sich nicht zwingen. Es ist seine Liebe zu uns Menschen. Und Hanna hat das konkret erlebt. Und so kann sie ihre Freude nicht bei sich behalten. Sie schreit es heraus in ihrem Lobgesang, dass es jeder hören kann oder besser gesagt sogar hören muss. Sie freut sich nicht im stillen Kämmerlein. Sie freut sich vor aller Augen. Und es ist ihr völlig egal, ob vielleicht der ein oder andere meinen könnte, er ist jetzt durchgedreht, braucht die Hilfe. Es ist ihr völlig egal, ob andere ihr vorwerfen, du willst doch nur im Rampenlicht stehen. Alle sollen es mitbekommen. Gott hat ihr geholfen. Gott hat ihr Leben verändert. Und ich finde es auch wichtig, dass in einer Gemeinde Raum gegeben wird für das Teilen von Gebetserhörungen. Dass da Raum ist für das Lob, dass Gott konkret im Leben eingegriffen hat. Denn so können wir andere ermutigen, dass sie auf Gott vertrauen, auch wenn auf den ersten Blick alles schon verloren scheint. Gemeinde bedeutet für mich, dass wir Anteil nehmen aneinander. Das kann natürlich Begleitung im Leid sein, Dasein für andere in Not, aber eben auch das Mitfreuen, wenn es anderen wieder gut geht. Natürlich, leider macht nicht jeder die Erfahrung, dass ein Gebet so konkret erhört wird wie bei Hanna. Und da kann es mir helfen, wenn ich meinen Blick ändere, wenn ich mit den Augen Gottes auf mein Leben schaue. Denn die Augen Gottes sind voll Liebe für mein Leben. Ich brauche nicht neidisch zu werden, wenn's einem anderen ein Gebet erhört wird. Ich brauche nicht neidisch zu sein. Ah, der andere hat es jetzt wieder geschafft und ich nicht. Ich kann dadurch ermutigt werden, dass ich weiterhin zu Gott komme, dass ich Gott frage, Gott, wann wirst du mir das Gute endlich zeigen, das du doch schon lang für mich bereitet hast? Und vielleicht kann ich dann auch wegblicken von dem, was mir fehlt, und hinblicken auf das, was ich habe. Und vielleicht kann ich dann sogar erkennen, dass das, was mir fehlt, kein Makel ist, sondern vielleicht eine Chance. Hanna war jahrelang ungewollt kinderlos. Und vielleicht gibt es ja Leute, die ähnliche Erfahrungen gemacht haben. Vielleicht kann ich dann, wenn ich mit Gottes Augen auf dieses Leben schaue, erkennen, dass ich einen Schatz habe, einen Freiraum an Zeit, den ich für die Gemeinde einsetzen kann, für meine Glaubensgeschwister, die mit ihrer Zeit vielleicht nicht so gut zurechtkommen. Natürlich, immer beachten, nicht jeder muss das so sehen. Wenn jemand im Gespräch mit Gott ist, kann er das auch ganz anders sehen und zu ganz anderen Schlüssen kommen. Das ist meine persönliche Einschätzung. Ich denke, mein Frust muss nicht die Sackgasse sein, in der ich mich verkriechen muss. Denn ich kann immer zu Gott kommen und um neue Kraft bitten. Ich kann Kraft von Gott erbitten, dass ich das ändere, was ich ändern kann, dass ich meine Fähigkeiten dort einsetze, wo ich die Fähigkeiten habe. Denn wir sind ja alle individuell geschaffen. Das heißt aber halt auch, dass wir unterschiedlich sind. Wir sind unterschiedlich begabt. Wir sind unterschiedlich sportlich, unterschiedlich redegewandt, unterschiedlich technisch begabt. Ich bin ganz offen, ich bin eine technische Niete. Und mit Dekoration habe ich nichts am Hut. Und da freue ich mich, dass es andere Leute gibt, die das können, die da ihre Fähigkeiten haben. Und in der Gemeinde gibt es so viele Möglichkeiten, dass ich mich einbringen kann mit den Fähigkeiten, die ich habe. Dass ich nicht trauern muss über die Fähigkeiten, die ich nicht habe. Und auch, wenn ich krank bin, dann ist das noch lange nicht das Ende. Denn erstens ist bei Gott nichts unmöglich, das Wunder kann kommen. Und auch dann, wenn das Wunder vielleicht nicht so kommt, wie ich es möchte, dann gibt es immer noch die Nische, in der ich mich einbringen kann, wenn ich das möchte. Denn Gott schafft jeden Tag neue Möglichkeiten. Gott schafft neuen Freiraum. Und Gott schafft auch an mir, wenn ich ihn schaffen lasse. Creatio continua, die andauernde Schöpfung, wird es genannt, wenn Gott ganz konkret im Leben eingreift. Gott ist der Schöpfer der Welt. Er hat ihr den Anfang gesetzt. Und als solcher wird er von Hanna auch in ihrem Lobgesang entsprechend gewürdigt. Aber ich muss sagen, für mein Leben wäre das zu wenig, wenn Gott nur den Anfang der Welt gesetzt hätte und sich seitdem aus allem heraushalten würde. Umso schöner ist es dann, wenn ich konkret erleben kann, dass die Umstände in meinem Leben von Gott gewandelt werden und wie Gott auch meinen Blick auf diese Umstände wandeln kann. In ihrem Lobgesang besingt Hanna ja viele Situationen, in denen sich Stellungen ändern. Und sie möchte damit klar machen, nichts in der Welt ist Gott gegeben. Es kann immer alles verändert werden. Vielleicht meinen wir ja, immer setzt sich der Stärkere durch. Aber Hanna erinnert uns daran, Stärke ist vergänglich. Plötzlich kann sich der Starke wiederfinden als ein Schwacher, der Hilfe braucht. Plötzlich zerschlägt sich meine Lebensplanung durch eine Krankheit. Wer auf der Sonnenseite des Lebens immer gelebt hat, kann sich nicht sicher sein, dass er nicht doch irgendwann auf der Schattenseite sich wiederfindet. Hanna besingt das nicht als Drohung. Hanna besingt das als Weckruf, dass ich demütig bleibe, dass ich nicht hochmütig werde nach dem Motto, was bin ich für ein toller Hecht, was habe ich alles Tolles geschafft. Eine klitzekleine Sekunde auf der Autobahn wenn ich unachtsam bin, kann alles verändern. Und so ist die einzige Reaktion, die sinnvoll ist, wenn es mir gut geht, dass ich meinen Dank vor Gott bringe. Denn das bedingt ja auch die Hoffnung, wenn ich mich jetzt in der Position der Schwäche befinde, dann kann sich der Umstand morgen schon geändert haben. Dann ist der Schwache plötzlich der Starke, der dem anderen helfen kann. Und plötzlich sitzt der Schwache eben mitten unter den Fürsten und er erbt den Thron der Ehre. Ich habe da auch mal einen netten Kommentar gelesen, er ging um unsere gesellschaftliche Situation, aber ich fand ihn gut. Der ging so: Was kann ich kleiner, schwacher Mensch schon bewirken? Denken sich 80 Millionen Deutsche und tun nichts. Ich fand das provokant, aber ich fand's gut. Ein guter Gedankenanstoß. Denn vielleicht denken wir als Christen manchmal ähnlich. Was kann ich kleiner, schwacher Mensch schon bewirken? Aber stellen wir uns doch vor, was wäre, wenn wir alle als Christen uns im Umfeld einbringen? Könnte da vielleicht nicht doch etwas bewegt werden? Plötzlich kann sich eine Tür auftun. Plötzlich kann ich sehen, dass ich in meinem Leben eben nicht ausgeliefert bin, dass ich handlungsfähig bin, dass ich etwas bewegen kann. Und da kann ich dann wieder Freude empfinden über das, was ich bewege. Aber ist damit nur unser irdisches Leben gemeint? Ich denke an die Jünger vom Karfreitag zurück. Es gibt ja liberale Pfarrer, die meinen, bei den Jüngern sei es nur um eine Auferstehung ins Leben gegangen. Die Jünger hätten eben diesen traurigen Blick auf Jesus Scheitern ausgetauscht. Nunmehr haben sie einen Blick der Freude auf die Botschaft Jesu, die sie weitertragen. Aber ich halte das durchaus auch für zu kurz. Die Bibel berichtet ja davon, dass diese Erfahrung für die Jünger wirklich absolut grundstürzend war. Jesus Christus ist zu den Toten hinabgestiegen und er ist von den Toten wieder heraufgeführt worden. Für die Jünger war das erstmal kaum zu glauben. Die Evangelien berichten ja übereinstimmend. Die haben die Berichte der Frauen vom leeren Grab erstmal nicht geglaubt. Die Jünger sind vernünftig daran gegangen. Und die leibhaften Erlebnisse mit Jesus, mit dem Auferstandenen, erst das hat die Jünger dann dazu gebracht, dass sie erkannt haben, Gottes Schöpfermacht wirkt über den Tod hinaus. Daraus haben sie dann die Kraft gezogen, dass sie ihr stilles Kämmerlein verlassen haben. Sie haben eine Mission begonnen, die die Welt verändert hat. Sogar bis nach Bechingen und Herbrechtingen. Sie haben Gottes Kraft erlebt. Diese Kraft hat bewirkt, dass sie ihre Freude lauthals in die Welt hinausgebrüllt haben. Und diese Erlebnisse der Jünger mit dem auferstandenen Jesus, sie bilden den Urgrund, auf dem das Christentum aufgebaut ist. Der Apostel Paulus, der hat vor Damaskus den auferstandenen Jesus erlebt. Erst das hat ihn davon überzeugt, dass die Jünger recht haben. Es war keine hochgeistige Diskussion, die er geführt hat, die ihn da gepackt hätte. Nein, es war die Schöpfermacht Gottes selbst, die er erlebt hat. Und die sich eben in Jesu Auferstehung gezeigt hat. In dem Korintherbrief schreibt Paulus deshalb sehr klar: Mit der Auferstehung Jesu Christi steht und fällt das Christentum. Wenn Jesus Christus nicht auferstanden wäre, dann wäre unser Glaube nichtig, dann wäre meine Predigt hier nichtig oder noch Schlimmeres. Leider natürlich, die Auferstehung ist für uns nicht wiederholbar, sie ist nicht wissenschaftlich beweisbar. Gott hat seine Naturgesetze gegeben und wir haben die auch zu respektieren. Die Auferstehung ist im Zusammenhang mit Jesus Christus geschehen. Aber mit diesem Geschehen in Jesus Christus begründet sich unsere christliche Hoffnung. In diesem Geschehen hat Gott gezeigt, dass der Tod überwunden ist. In diesem Geschehen haben wir Gottes Faustpfand. Gott ist treu, Gott erfüllt seine Verheißungen und er wird sie auch in Zukunft erfüllen. Jesus Christus lebt, er ist auferstanden und er führt uns in die Gemeinschaft mit Gott zurück. Deshalb haben wir in Jesus Christus eben diese Perspektive Ewigkeit. Wir haben in ihm das ewige Leben. Und deshalb können wir hoffnungsvoll in die Zukunft blicken, aber vor allem können wir auch getrost in der Gegenwart leben. Egal wie die Situation heute sein mag, ob wir uns gut fühlen oder vielleicht noch nicht ganz so gut, wir können eins wissen, dass wir geborgen sind in Gottes Hand. Gott ist bei uns in allem, was wir erleben, in allem, was uns begegnet. Gott weiß, was wir brauchen und er weiß auch, wie viel Kraft wir brauchen. Aus mir selbst heraus bin ich nicht stark, aber aus Gott heraus habe ich unendliche Kraft. Und das stimmt mich froh. Ich freue mich an Gottes Gegenwart. Und ich möchte sagen, die Freude am Herrn ist unsere Stärke. Mit dieser Freude können wir getrost in den Alltag gehen. Mit dieser Freude gehen wir gestärkt in die Welt. Diese Freude soll uns erfüllen. Diese Freude soll auch unsere Gedanken prägen. So sind wir gestärkt im Herrn. Und so möchte ich freudig einstimmen. Der Herr ist auferstanden. Halleluja. Amen.